nochmal.
Gut, dann beginnen wir jetzt. Herzlich willkommen zum Pressegespräch heute hier in der Avenue-Akademie, der ich hiermit auch nochmal herzlich danken möchte für den schlechten Beistand während des Verfahrens. Eigentlich haben wir damit gerechnet, heute einen kleinen Schiebetermin im Amtsgericht zu setzen und uns die Zentralregisterauszüge anzuhören und zwei weitere Prozesstermine noch im April zu besuchen. Aber beim letzten Prozesstermin am 19. März ist einiges in Bewegung geraten, was von der Verteidigung auch nochmal erklärt wird. Ich würde ganz kurz vorstellen, wer hier heute wie ansprechbar ist. Dort sitzt Philipp von der Soli-Gruppe Weimar im April. Daneben der Rechtsanwalt Sven Adam, der eine der Angeklagten verteidigt hat, die Rechtsanwältin Christine Kletschig, ebenso Verteidigung. Steffen Dittes von der Unabhängigen Untersuchungskommission, die diesen Fall von Anfang an auch mit beobachtet hat. Steffen Troisdorf, Zeugenbeistand von einem Zeugen. Ich bin Tatjana, auch von der Soli-Gruppe Weimar im April. Und dann sind von den Betroffenen noch da Juliane, Thorsten und da hinten sitzt Micha. Gut, Christine, kannst du vielleicht mal kurz erzählen, was jetzt am 19. März dort eigentlich passiert ist und was das jetzt bedeutet für den weiteren Verlauf?
Also am 19. März ist ein relativ einschneidendes Ereignis in diesem Verfahren passiert, nämlich die Staatsanwaltschaft hat gegen eine der Angeklagten den Strafbefehl zurückgenommen und dem wurde zugestimmt von Seiten der Angeklagten. Die Staatsanwaltschaft hat die Rücknahme damit begründet, dass sie den Tatvorwurf, der in concreto hieß, dass die Angeklagte ihre Mitangeklagte nicht mit einer Wunde nach Verlassen des Gewahrsams gesehen habe, nicht mehr als faktische Unwahrheit erweisen konnte und deswegen nicht mehr mit einer Verurteilung gerechnet hat und aus unserer Einschätzung heraus da keinen Freispruch riskieren wollte und da den Strafbefehl, was möglich ist, zurückgenommen hat. Ich will nur noch mal darstellen, wie das Verfahren eigentlich an sich gelaufen ist, ein bisschen chronologisch. Also es gab diesen Vorfall im April hier in Weimar in der Polizeiinspektion. Da sind vier Personen ohne Begründung in Gewahrsam genommen worden und da über mehrere Stunden festgehalten worden. Die Personen sind im Gewahrsam zumindest aus unserer Sicht erniedrigt worden durch die, wie sich im Prozess herausgestellt hat, Standardprozeduren, die dort Personen in Weimar durchlaufen müssen, wenn sie in Gewahrsam kommen, nämlich eine sehr intensive Durchsuchung, einen kleinen zumindest bis auf die Unterwäsche und eine Nachschau zumindest bei den männlichen Personen in den Körperöffnungen, bei den weiblichen Personen in die Unterwäsche hineingeblickt. Dann sind zwei Personen beleidigt worden und eine Person hat eine Verletzung am Arm davon getragen. Das ist publik geworden, wenige Tage später durch einen In-die-Media-Artikel. Daraufhin hat die Landespolizeiinspektion Jena ein Ermittlungsverfahren eingeleitet, was dann vom LKA, die interne Ermittlung, geführt wurde. Und im Rahmen dieses Ermittlungsverfahrens sind die Geschädigten als Zeugen vorgeladen worden. Klar, ne, es war ja ermittelbar, wer saß da im Gewahrsam, also wer kann diese Erfahrung gemacht haben. Und dann haben die Geschädigten zum Teil schriftliche Angaben zu ihren Wahrnehmungen gemacht, zum Teil mündliche und auch Anzeige erstattet. Das Verfahren ist wenig überraschend gegen die Polizeibeamten, die auch natürlich alle nochmal als, also zwei als Beschuldigte und die restlichen als Zeugen vom LKA vernommen wurden, sind eingestellt worden. Und als Reaktion auf diese Einstellung gab es dann aber für die, zumindest für drei der vier Personen, Strafbefehle wegen falscher Verdächtigung und Vortäuschen einer Straftat. Gleichlaufend mit der Einstellungsverfügung der Staatsanwaltschaft im Verfahren gegen die Polizeibeamten wurde ihnen quasi vorgeworfen, es gab diese Erniedrigung, Beleidigung und Verletzung nicht, das hätten sie sich als Racheakt quasi ausgedacht. Da fanden sich dann die Beschuldigten auf der Anklagebank wieder in diesem Verfahren, was wir hier hatten, weil sie die Strafbefehle nicht akzeptiert haben. Sie bewegten sich zwischen 50 und 100 Tagessätzen. Also 100 Tagessätze ist man dann auch vorbestraft. Ne? Also das könnte im weiteren Lebensweg auch erhebliche Schwierigkeiten bereiten. Und haben sich in dieses Verfahren gegeben, waren da auch bereit, da ganz klar Position zu beziehen, dass die Vorwürfe, die sie erhoben haben, eben nicht als Racheakt sich ausgedacht worden sind, sondern sind sehr offensiv in dieses Verfahren gegangen. Es wurden auch auf Drängen der Verteidigung alle Polizeibeamten, die in dieser Nachtschicht Dienst hatten oder in irgendeiner anderen Art und Weise mit den Angeklagten in Berührung kamen, als Zeugen vorgeladen und im Rahmen dieser Zeugenbefragung, ins Detail können wir später noch mal ein bisschen gehen, ist dann klar geworden, dass A, die Ermittlungen des LKA doch sehr oberflächlich waren, also das konnte man an der Akte schon sehen, wurde aber dann nochmal sehr deutlich in der Zeugenbefragung, dass da wenig in die Tiefe ermittelt worden ist, Widersprüche zwischen den Darstellungen der Zeugen und Dokumentationen der Polizei, also Haftbuch, Dienstverrichtungsnachweise, eben nicht aufgeklärt werden konnten. Es gab viele Polizeibeamte, die erstaunliche Erinnerungslücken zum Kerngeschehen der Tatvorwürfe hatten. Ein Polizeibeamter hat die Aussage komplett verweigert, mit einem Zeugnisverweigerungsrecht, was man nur ziehen kann, wenn man sich selbst einer Straftat belasten würde, was aber nicht die drei Angeklagten betraf, sondern einen anderen Zeugen, der auch vernommen wurde, der in derselben Nacht in Gewahrsam kam und der auch ausgesagt hat, dort körperlich misshandelt worden zu sein. Das wurde auch nochmal bestätigt von einem Freund von diesem Zeugen, der bereits bei der in Gewahrsamnahme Körperverletzungshandlung wahrgenommen hat. Das andere, was ganz spannend war, abgesehen davon, dass man festhalten kann, dass die Polizeibeamten in der PI so ein aus unserer Sicht mangelndes Verständnis für die Rechtsgrundlagen ihres polizeilichen Handelns haben, also die können weder die Rechtsgrundlagen darstellen, noch die sauber subsumieren, wo man dann eigentlich feststellen muss, dass die sich gar nicht darüber bewusst sind, was sie da eigentlich tun und ob sie das dürfen. War dann aber festzuhalten, dass es hier ein großes Interesse gab, auch von der Behördenleitung, also so unsere Einschätzung, dass die Aussagen dieser Polizeibeamten vor Gericht gut und glatt über die Bühne gehen. Es ist dann klar geworden, immer so Stück für Stück. Der erste Polizeibeamte hat gesagt, er hat sich darauf vorbereitet, indem er zum LKA gefahren ist und sich nochmal seine Beschuldigtenvernehmung angeschaut hat. Es war dann klar, dass diese Möglichkeit alle Beamten hatten, die als Zeugen vorgeladen worden sind. Nicht alle haben sie wahrgenommen, die konnten ihre Vernehmung der internen Ermittlungen einsehen und Lichtbilder der zumindest einer Angeklagten, die im Gewahrsam gefertigt worden sind, und das Haftbuch. Und am 19., also am letzten Verhandlungstag, ist dann auch klar geworden, dass die Behördenleitung, Zitat einer Zeugin, im Rahmen der Fürsorgepflicht des Dienstherrn eine Schulung angeboten worden ist in Bezug auf dieses Verfahren und nur für Beamte, die in diesem Verfahren als Zeugen geladen worden sind. Da ist ein Schulungsbeamter der Bildungseinrichtung der Polizei in Meiningen geholt worden. Der hat dann in Einzelgesprächen respektive Rollen spielen, da die Zeugen auf ihre Zeugenvernehmung vorbereitet. Wie genau das ausgesehen hat, das konnten sich leider die Polizeibeamten auch nicht mehr in Erinnerung rufen, obwohl das nur wenige Tage her war. Das Verfahren ist jetzt, nachdem der Strafbefehl gegen meine Mandantin zurückgenommen worden war und wir dann damit am Mitte des 5. Verhandlungstages raus waren, derart zu Ende gegangen, dass auch gegen den Angeklagten, den Mandanten meines Kollegen Adam, auch da der Strafbefehl zurückgenommen worden ist. Da ging es um den Tatvorwurf, dass er fälschlicherweise dargestellt hätte, Tretbewegung bei der Ingewahrsamnahme zulasten einer Angeklagten gesehen zu haben. Und das Verfahren gegen die sozusagen Hauptangeklagten, wobei das auch immer so ein bisschen, also die sind alle nicht gut behandelt worden. Ne? Also das, in dieser Nacht ist dann nach § 154 eingestellt worden im Hinblick auf eine zurückliegende Verurteilung als unerhebliche Nebenstrafe, die da zu erwarten gewesen wäre. Das war nicht zustimmungspflichtig und damit ist dieses Verfahren dann zu Ende gegangen, ohne Urteil, ohne Plädoyers, ohne nochmal eine öffentliche Verhandlung zu machen. Und deswegen sitzen wir heute hier und nicht im Amtsgericht drüben.
Und was war das für eine Nebenstrafe bei der Hauptangeklagten?
Widerstand, ne?
Ja, Widerstand gegen Vollzugsbeamte während der in Gewahrsamnahme, dieser Streit gegen ständig in Gewahrsamnahme, wo die da die ganze Nacht in den Polizeigewahrsam verbracht haben. Und es ging darum, ob sie sich den Polizeiverfügungen, ob sie denen Folge geleistet hat, ja, jetzt mitzukommen und einfach mit ins Gewahrsam zu gehen. Und da soll sie Widerstand geleistet haben. Das war letztendlich alles streitig. Das ist, sie ist verurteilt worden in der ersten Instanz, auch wiederum vom Amtsgericht in Weimar wegen Widerstand gegen Vollzugsbeamte. Dann wiederum ist dagegen die Berufung eingelegt worden und dort ist das Verfahren eingestellt worden, wenn ich mich recht entsinne, gegen eine Zahlung von 100 Euro. Ja. Man muss sich das jetzt nochmal vergegenwärtigen. Sie hatte einen Strafbefehl, ich weiß nicht, wie hoch der da gewesen ist, 50 Tagessätze, 60 Tagessätze, wie hoch der die entsprechende Verurteilung gegen Widerstand, 60 sogar, wegen Widerstand gegen Verstellungsbeamte, in der ersten Instanz auch entsprechend verurteilt worden, das eingestellt vom Landgericht dann gegen 100 Euro, das ist vergleichsweise nichts und wir haben hier einen Strafbefehl gegen die vermeintliche Hauptangeklagte mit 100 Tagessätzen, also Vorstrafe und das ist eingestellt worden gegen gar keine Auflage mehr, das heißt, diese 100 Euro, die dort dann gezahlt worden ist im Rahmen des Widerstandsverfahrens, wird als vermeintlich ausreichend für alles, was angeblich dieser jungen Frau vorgeworfen wird, als ausreichend angesehen. Letztendlich ist die Einschätzung der Strafverteidigung an der Stelle, dass der Richter, der dieses Verfahren eingestellt hat, nach 154 weiß, wer da die Wahrheit gesagt hat und dass das unsere Mandantinnen und Mandanten waren und nicht die Polizei. Weil andernfalls hätte diese Einstellung nach 154 in dieser Form gar nicht gemacht werden dürfen. Ich habe nochmal eine kleine Ergänzung zu dem, was die Kollegin gerade gesagt hat. Das Besondere an diesem Verfahren, das ist zumindest auch die Einschätzung von uns, ist ja, wir haben es hier nicht mit einer regulären Anklage zu tun, wo also Anklage wegen falscher Verdächtigung oder wegen vortäuschender Straftat erhoben worden ist, sondern wir haben diese besondere Verfahrenssituation des Strafbefehlsverfahrens, weswegen sich die Staatsanwaltschaft jetzt mit dieser Rücknahme der Klage bzw. der Strafbefehle aus diesem Verfahren rausstehlen kann und auch das Gericht jetzt mit dieser Einstellung nach 154, was die Kollegin von Stücken ja gerade schon gesagt hat, was nicht zustimmungsbedürftig ist, also von unserer Seite aus nicht zustimmungspflichtig, nicht zustimmungsbedürftig, wir müssen da nichts zu sagen, wir dürfen da gar nichts zu sagen, wir können das einfach machen. Dass das sozusagen jetzt diese Ausnahmesituation die beste und einzige Möglichkeit sowohl für die Staatsanwaltschaft als auch für das Gericht gewesen ist, aus diesem Verfahren rauszukommen und nicht noch weiter uns die Möglichkeit zu verschaffen, weiter zu rühren, weiter an der Wahrheit zu arbeiten, was in dieser Nacht passiert ist. Und wir jetzt sozusagen vor der Situation sehen, vermutlich in dieser Konstellation nie wieder einen Polizeibeamten vernehmen zu können oder einen Polizeibeamten aus dieser Nacht. Und es fehlen noch zwei wichtige Polizeibeamtinnen, die oh Wunder, krank geworden sind im Laufe dieses Verfahrens und relativ lange auch krank geschrieben waren, wobei wir aber auch nicht wissen aus der Gerichtsakte, ob tatsächlich vernehmungsunfähig oder reiseunfähig waren oder ob die einfach nur halt irgendwie mal angeblich verschluckt gewesen sein sollen. Wir wissen nur, dass das die Beamtin ist, die das Hauptalibi für einen der vermeintlichen Haupttäter in den Reihen der Polizei hätte liefern sollen. Und diese Beamtin ist jetzt in diesem ganzen Verfahren nicht mehr vernommen worden. Letztendlich ist unsere Einschätzung, hier wurde die Reißleine gezogen. Hier wurde dafür gesorgt, dass wir nicht mehr weiter bohren können und nicht mehr weitere Skandale, die sich im Rahmen dieser Polizeiarbeit nicht nur im Rahmen dieser einen Nacht vom 20.04.2012 ergeben haben, sondern im Rahmen der allgemeinen Polizeiarbeit der PI Weimar in den Nachtschichten, insbesondere was Gewahrsam angeht, dass wir da nicht weiter rühren können und nicht weiter noch Sachen nach vorne holen. Insofern, Einschätzung, politische Einschätzung kann man
noch. Ich wollte gerade sagen, apropos an der Wahrheit arbeiten, Steffen Rittes, die Untersuchungskommission, die dieses Verfahren jetzt seit Anfang an begleitet, der Angehörigen Martina Renner, Mitglied des Bundestages, du, Mitglied des Thüringer Landtages, Ulrich von Klingreff, Rechtsanwalt vom Republikanischen Anwältinnen und Anwälteverein, Herr Dr. Rolf Gössner, Rechtsanwalt und Vizepräsident der Internationalen Liga für Menschenrechte, Dr. Helmut Krause, Arzt und Menschenrechtsbeauftragter der Landesärztekammer in Thüringen und schließlich Friedrich Roschel, freier Journalist und Korrespondent von Radio Lotte Weimar im Münchner NSU-Prozess. Diese Personen waren versetzt sozusagen anwesend während jedes Verhandlungstages. Ihr habt euch jetzt schon mal kurz geschlossen über die doch ja, kurzfristige Änderung im Plan sozusagen. Kannst du da mal kurz schon einen Einblick geben, wie ihr das bewertet?
Ja, vielleicht muss man das mal vorne beginnen, weil der Bildung des unabhängigen Untersuchungskommission war ja ein Motiv zugrunde legen, nämlich die Erfahrung, die wir aus unserer Arbeit gemacht haben, aus Statistiken kennen, aus öffentlichen Darstellungen kennen, dass Menschen, die durch Polizeibeamte begangenes Unrecht öffentlich machen, transparent machen oder auch der Strafverfolgung anheimstellen durch Anzeigen, oftmals erleben müssen, wie sie selbst zum Gegenstand von polizeilichen Ermittlungen werden, wie sie zum Gegenstand von Anklagen werden. Und das war für uns anders, weil dieses Verfahren, als wir davon Kenntnis erhielten, bot so viele Anhaltspunkte, dass es genau in dieses Raster passt. Wir machen Menschen erfahrenes Unrecht transparent, bringen das zur Anzeige, bringen das zur Aufklärung und werden dann selbst Gegenstand von Ermittlungstätigkeit. Und es wird hier so salopp dieses Widerstandsverfahren beschrieben, weil es momentan, glaube ich, zurücktritt in der Bewertung, aber das ist etwas, was viele Menschen einfach erleben. Sie werden Opfer polizeilicher Gewalt, unangemessener, unverhältnismäßiger Gewalt, bringen das zur Anzeige und damit die Polizei im Prinzip auch ihr gewaltsames Einschreiten legitimieren kann, kommt es im Prinzip zur Strafanzeige der Widerstandshandlung. Weil klar ist, wo Widerstand gegen polizeiliche Tätigkeit vorhanden ist, muss dieser Widerstand auch gebrochen werden. Und damit legitimiert man natürlich immer wieder auch rechtswidriges Handeln in solchen Situationen. Das sind nicht nur einzelne Berichte, das gibt es auch Studien, Untersuchungen, die genau das belegen. Und die belegen auch, dass es in den seltensten Fällen tatsächlich auch zur Verurteilung kommt von Polizeibeamten, sondern andere genau die Verurteilung abfassen. Und das scheint hier eben auch der Fall zu sein mit der nochmal Zuspitzung, dass das dann noch weiter betrieben worden ist bis zum Straftatsvorwurf des Vortäuschens einer Straftat. Wir haben das Verfahren unter diesem Gesichtspunkt begleitet und versucht zu beurteilen und haben im Prinzip festgestellt, dass das, was wir als generelle Einschätzung erstmal losgelöst vom Einzelfall, hatten sich ja um diesem Verfahren tatsächlich bewahrheitet hat. Also es hat genau dieselbe Systematik aufgewiesen, die uns aus vielen Berichten aus unserer Arbeit auch bekannt ist. Es gibt, da sind wir uns einig, zwei Besonderheiten dieses Verfahren betreffend. Das erste ist eine große öffentliche Begleitung durch Soli-Gruppen, aber auch medial, aber auch durch unsere Arbeit. Das ist insofern von Bedeutung, weil wir glauben, dass so eine öffentliche Begleitung den Verfahrensausgang mit maßgeblich beeinflusst. Das kennen wir beispielsweise, wie wir es benennen, aus dem Verfahren in Dresden gegen Lothar König, dass diese öffentliche Solidarisierung, dieses öffentlich-kritische Hinterfragen oftmals auch nochmal einen Schutzraum für die Angeklagten bildet, andererseits aber auch so ein Kontrollinstrument für Gericht, für Staatsanwalt, auch für Verteidigung, darstellt möglicherweise die Arbeit anders zu gestalten. Viele Menschen, die diese Öffentlichkeit nicht haben, haben einfach mal, das muss man deutlich sagen, Pech gehabt. Dazu kommt, und das vielleicht auch eine Folge dessen, dass aus unserer Sicht bis zwangsläufig die Aufklärungsbemühungen der Verteidigung sehr detailliert waren, nicht nur den Straftatsvorwurf zurückzuweisen, sondern auch Licht ins Dunkel zu bringen, was eigentlich an diesem Tag, in dieser Nacht dort tatsächlich stattgefunden, weil da ging es halt der Verteidigung, glaube ich, um mehr als nur zu sagen, unsere Mandanten wollen hier einen Freispruch erreichen, sondern es ging um Aufklärung in der Sache und bemerkenswert aus unserer Sicht durchaus festzustellen, dass der Richter, aber auch der Staatsanwalt diesen Aufklärungsbemühungen nicht nur nicht im Wege gestanden hat, sondern teilweise im Prinzip diesen Aufklärungsbemühungen sich auch angeschlossen hat und auch sehr detailliert nachgefragt haben, was möglicherweise auch dazu führte, dass neben der Einschätzung von Sven Adam auch keiner mehr gesehen hat, irgendwie eine Grundlage in irgendeiner Form überhaupt eine Feststellung zur Verurteilung treffen zu können, weil da gab es überhaupt keine belastenden Tatsachen mehr aus diesen Zeugenaussagen, die haben sich im Prinzip in Luft aufgelöst. Ein paar Feststellungen will ich ganz kurz und knapp mal benennen. Für uns ist eindeutig, und die gehen weit über das Verfahren hinaus, und sind tatsächlich die bereits angesprochenen strukturellen Probleme, die es offensichtlich hier in der Polizeiinspektion der Bayern gibt. Die Gewahrsamnahme beurteilen wir als eine tatsächliche Freiheitsberaubung im Amt. Sie ist ohne ausreichenden Tatverdacht angeordnet worden. Ganz im Gegenteil, der Anfangsverdacht, der sich möglicherweise noch in irgendeiner Form am Anfang der Maßnahmen darstellen lässt, ist in der nachdurchzeugenden Befragung, hat sich im Prinzip erübrigt und hätte spätestens da zu einer Beendigung des Gewahrsams führen müssen. Beim Anfangsverdacht hätte eine einfache Personalienfeststellung ausgereicht, mindestens wenn man der Meinung gewesen wäre, man müsste ein längerfristiges Gewahrsam anordnen müssen, hätte man versuchen müssen, eine richterliche Anordnung zu erwirken, den Kontakt mit dem Ermittlungsrecht aufzunehmen. Das ist unterblieben. Unstrittig ist auch, dass es zu übergriffigen Handlungen gekommen ist durch die bereits geschilderte Durchsuchungsmaßnahme, die keinesfalls angemessen, verhältnismäßig oder gar in irgendeiner Form vorgeschrieben ist, aber offensichtlich Standardprozedur in der Polizeiinspektion Weimars. Die Gewahrsamsordnung für Thüringen sieht vor, dass in Gewahrsam genommene Personen gründlich zu untersuchen ist, um Fremd- oder Eigengefährdung auszuschließen, wenn es dafür keinerlei Anhaltspunkte gibt. Dann ist sie natürlich auf das verhältnismäßige Maß zu beschränken und im Gesicht in Körperöffnung nackt ausziehen, ist in dem Fall eine entwürdigende Behandlung, die nicht zu rechtfertigen ist, damit unverhältnismäßig und damit rechtswidrig wäre. Die Verstöße gegen die Gewahrsamordnung in der Polizeiinspektion gehen noch weiter. Das betrifft beispielsweise die verbindlich vorgeschriebenen Kontrollen der Gewahrsamszellen, wo klar war, sie wurden nicht durchgeführt. Sie hätten mindestens stündlich durchgeführt werden müssen und nach dieser Gewahrsamsordnung auch dokumentiert werden müssen. Es hätten Beschwerden der in Gewahrsam genommenen Personen dokumentiert werden müssen und Zwangsmaßnahmen im Gewahrsam hätten dokumentiert werden müssen und die anordnenden Beamten hätten gekennzeichnet werden müssen. Das ist alles unterblieben. Offensichtlich werden die Kontrollen in der Polizeiinspektion eher dem Zufallsprinzip überlassen. Eine Aussage eines Polizeibeamten war, das wird reguliert, so wer mal Zeit hat, guckt mal nach. Das entspricht natürlich überhaupt nicht den sowohl rechtlichen als auch sachlichen Erfordernissen. Die Frage der Dokumentation von Maßnahmen im Haftbuch, aber auch die Dokumentation von Einsatzzeiten und Einsatzorten ist schon angesprochen worden. Hier ist etwas ganz offenkundig falsch ausgefüllt worden. Das Motiv dahinter kann nur vermutet werden. Die beteiligten Polizeibeamten, die das Haftbuch falsch ausgefüllt haben oder den das Dienstnachweisbuch für Funkstreifen haben, falsch ausgeführt haben, haben im Prinzip darüber keine weitere Auskunft gegeben. Warum ist der Fall so? Hier wurde offensichtlich tatsächliche Einsatzzeiten, tatsächliche Handlungen mit in Gewahrsam genommenen Personen falsch dokumentiert. Und auch durch mehrere Personen, also hier hat sich nicht ein Einzelner geirrt, sondern hier haben mehrere Personen falsche Einträge vorgenommen und haben die gegenseitig im Prinzip durch Unterschriften bestätigt. Das weist auf ein strukturelles Problem hin und auf ein strukturelles Vorgehen, nicht aber auf ein Irrtum in der Nacht als Einzelfall. Auch für uns unvorstellbar die Frage der Vorbereitung der Polizeibeamten. Es kann immer wieder in Frage gestellt werden, in welchem Umfang Polizeibeamten in ihre Akten, Notizen, Vernehmungen nochmal hineinschauen. Hier stellen wir durchaus fest, dass Polizeibeamte sich bei dienstlichen Erklärungen, aber auch bei Aussagen abstimmen. Und das wird natürlich manifestiert, wenn sie unmittelbar vor dem Verfahren nochmal auch in ihre Aussagen hineinkommen. Die Möglichkeit sowieso besteht, sich abzustimmen. Das ist möglicherweise tatsächlich nachteilsrechtlich, aber weil es eben nicht zu beanstanden. Eine neue Qualität bekommt es allerdings, wenn es durch Dienststellen möglicherweise tatsächlich gruppenweise organisiert wird und darüber hinaus sogar prozessbezogene Schulungsveranstaltungen für die Zeugen vorbereitet werden, da stellt sich die Frage tatsächlich, ob hier durch die Dienststelle eine Zeugenbeeinflussung vorgenommen worden ist. Abschließend auch für uns als Ergebnis, es ist schier unmöglich, gerade in so einer Konstellation Wahrheit aufzudecken, wenn Polizeibeamte gegen Polizeibeamte ermitteln, hier auch symptomatisch eine Aussage im Verfahren, wo die interne Ermittlung dokumentiert vor Gericht, dass Aussagen von Polizeibeamten natürlich erstmal grundsätzlich glaubhaft seien. Das setzt natürlich eine Voreingenommenheit voraus, die kein Ergebnis aus einer Sachverhaltsaufklärung oder Ermittlungstätigkeit mehr ermöglicht. Das mag mehrfach psychologisch, wie auch immer, gruppendynamisch erklärbar sein, dass das so ist. Da will man vielleicht den einzelnen Beamten auch individuell gar keinen Vorwurf machen, weist aber auf das strukturelle Problem hin. Und damit enden wir im Prinzip mit unserer Feststellung, dass bei derartigen Verfahren eine eigentlich von der Polizei unabhängige Untersuchungs- und Ermittlungsinstitution gegründet werden muss, damit tatsächlich solche Vorfälle aufgeklärt werden und eine Wahrheitsfindung tatsächlich ermöglicht wird. Das ist in der gegenwärtigen Struktur aus unserer Sicht nur schwer möglich.
Okay, danke. Ich würde dich bitten, Philipp, von der Soli-Gruppe noch meine Einschätzung zu geben zu der Sache.
Ja, vielleicht kann ich auch anknüpfen an die Äußerung jetzt von Steffen Dittes zur Wirksamkeit von Öffentlichkeitsarbeit, was ja im Prinzip eine der Hauptaufgaben der Soli-Gruppe war in diesem Verfahren. Einerseits eben die Öffentlichkeitsarbeit, andererseits die direkte Unterstützung der Betroffenen in dem Verfahren. Und weil das jetzt in Bezug auf Lothar König erstmal wie ein Erfolg eigentlich auch angesprochen wurde, dass allein die Öffentlichkeit in dem Verfahren gegen Lothar König in Dresden zu einem Erfolg geführt hat, würde ich das eben insofern einschränken, dass auch Lothar König, also die Anklage gegen ihn, wurde ja nicht für den Freispruch, sondern zu einer Einstellung gegen Auflage. Das heißt, es war eine massive Öffentlichkeit nötig, um einen rechtlich völlig unzufriedenen Ausgang herbeizuführen. Ja, weil eine Einstellung gegen Auflage ist kein Freispruch in dem Verfahren. Und im Prinzip stehen wir, glaube ich, hier in einer ganz ähnlichen Situation jetzt, dass sehr viel Aufwand Öffentlichkeit hergestellt wurde, aber auch der Ausgang rechtlich im Prinzip immer noch völlig unzufriedenstellend ist. Das heißt, da zeigt sich auch der Standard, wo wir eigentlich stehen, hier bei dem Versuch, irgendwie die Exekutive zu kontrollieren. Die Soli-Gruppe hat da nicht viel mehr gemacht, als eine rein bürgerliche Aufgabe zu übernehmen, die Exekutive zu kontrollieren und irgendwie den Versuch zu machen, für mehr Rechtsstaatlichkeit in diesem Verfahren zu sorgen, die dadurch gefährdet ist, dass eben vor allem die Polizeibeamte hier sich, wie Steffen es gesagt hat, kollektiv organisiert haben, um erstmal auch die Strafverfolgung in den eigenen Reihen zu verhindern. Dementsprechend ja, stehen wir, also ist jetzt nicht die Frage, wie wir das jetzt als Schluss bewerten. Ich würde sagen, das ist jetzt ein bisschen so ein Halbzeitstand, an dem die Arbeit mit der Soli-Gruppe steht. Wir sind natürlich froh, dass es hier nicht zu einer Verurteilung kam, aber das ist immer noch kein Grund zum Feiern. Die Soli-Gruppe hat sich da also deswegen auch vorgenommen, weiterzumachen hier in Weimar. Die Erfahrung ist, und das hat sich durch den Zeugen, der im Verfahren ausgesagt hat, der in gar keinem Zusammenhang mit den die Angeklagten stand, der genau dieselbe Behandlung in der Nacht in der Woche erfahren hat, diese Erfahrung hat gezeigt, es gibt noch mehr dieser Fälle, die kommen erst dann ans Licht, wenn an einem Fall so massiv gearbeitet wird wie an dem hier durch unsere Arbeit in der Soli-Gruppe. Und deswegen kann es jetzt eigentlich nur als weitergehende Aufgabe neben der konkreten strafrechtlichen, eventuell in strafrechtlichen Verfolgung unter dem Versuch, überhaupt Ermittlungen gegen die Polizeibeamten hier herbeizuführen, ist unsere Aufgabe, die Öffentlichkeitsarbeit weiter zu betreiben, mit dem Ziel auch, weitere Einzelfälle, die bisher noch überhaupt keine Aufmerksamkeit erfahren haben und deswegen wahrscheinlich rechtlich noch viel schlimmer ausgegangen sind als unser Fall hier, diese Fälle dazu aufzurufen, erstmal, dass sie sich bei uns melden oder selber weitere solche Fälle aufzuspüren, die zu dokumentieren, um eben unsere Grundannahme, mit der wir sowieso schon in das Verfahren hineingegangen sind, und die sich vor allem jetzt durch diesen Ausgang bestätigt hat, dass Polizeibeamte vor allem in Gewahrsam völlig straffrei jegliche Misshandlungen durchführen können, um die auch zu bestätigen und mit weiterem Material hier auch belegen zu können. Speziell in Bezug auf Weimar, aber vor dem Hintergrund anderer prominenter Verfahren, da lässt sich jetzt zum Beispiel auf den Uri Jalloh-Fall in Dessau verweisen oder den Fall von Nahe Condé in Bremen, der durch Pressmitteleinsatz in der Wache zu Tode gekommen ist. Und das Verfahren endete mit einer Einstellung, einzig gegen den dann nur noch angeklagten Arzt, die Polizeibeamten waren sowieso zum Ende des Verfahrens überhaupt nicht mehr angeklagt. Das sind die prominenten Fälle, es gibt sehr viele weitere Fälle und die Soli-Gruppe wird hier in der Öffentlichkeitsarbeit auf jeden Fall dranbleiben. Das ist auch ein expliziter Aufruf an alle, die von solchen Fällen hören, sich bei der Soli-Gruppe zu melden. Zur weiteren Bewertung, weil jetzt hier auch schon im Raum gestellt wurde, eben rechtlich weiter vorzugehen und den Versuch zu machen, dass Ermittlungen wieder aufgenommen werden gegen die verantwortlichen Polizeibeamten hier für die Misshandlung. würde ich auch nochmal eben auf diese Diskursverschiebung oder Verzerrung eigentlich eingehen wollen, dass wir hier im Prinzip jetzt 3 Jahre lang mit einer Kriminalisierung der eigentlich Betroffenen zu tun hatten. Das heißt, es stand nicht die Frage im Raum, was hat die Polizei hier für Misshandlungen vorgenommen und wer ist dafür verantwortlich, sondern die Frage stand im Raum, sind die davon Betroffenen eigentlich jetzt hier zu kriminalisieren oder nicht? Das war im Mittelpunkt des Diskurses und auch im Mittelpunkt dieses Verfahrens natürlich, weil sie auf der Anklagebank saßen. Und da jetzt den Druck zu machen, gegen die Polizeibeamten vorzugehen, finde ich richtig. Ich will aber trotzdem, einfach nur, weil ich das ganz interessant finde, dass man im Sinne von dieser Diskursverzerrung denen gegenüberzustellen, als rechtliche Konsequenz fände ich es interessant, auch aus der Erfahrung, was für rechtliche Konsequenzen Linke in ihrem außerparlamentarischen Engagement zu befürchten haben, könnte man auch darüber nachdenken, wenn Weimar zum Beispiel nach § 129 wegen Bildung einer kriminellen Vereinigung gegen die Polizeibeamten hier in der Wache vorzugehen. Die haben sich sehr gut kollektiv organisiert und haben das offensichtlich auch nicht zum ersten Mal mit diesem Einzelfall gemacht. Und es ist immer die Erfahrung, dass Linke sehr häufig mit diesen Paragraphen konfrontiert sind, nicht unbedingt mit dem Ende, dass sie alle dafür verurteilt werden. Typischerweise wird jahrelang ermittelt mit massiven Grundrechtseinschränkungen und am Ende steht eine Einstellung. Aber das wäre ja mal ein Anfang, hier in Weimar eventuell auch mal diesen Paragraphen anzuwenden. Eine andere Variante wäre die Einrichtung eines Gefahrenmotivs vielleicht um die PI Weimar herum, weil es offensichtlich, ja, es wird gelacht, leider ist das in anderen Städten ohne zu lachen, in einem anderen Zusammenhang total normal. In Hamburg zum Beispiel war das total normal. Es macht natürlich rechtlich keinen Sinn, weil ein Gefahrengebiet von der Polizei selber erlassen wird, aber vor dem Hintergrund einfach eine Konzentration von Straftaten mit einem Umkreis um einen bestimmten Ort, und das ist hier die PI Weimar, was die Erfahrung gezeigt hat, wäre das auch eine Variante. Und das würde ich einfach mal diskursiv so mit in den Raum stellen, weil wir eigentlich darüber reden sollten und nicht darüber, ob vielleicht dienstrechtlich gegen die hier misshandelnden Beamten vorgegangen werden kann. Eine Sache möchte ich auch noch anfügen. Und zwar, also wir haben natürlich neben der Öffentlichkeitsarbeit viel mit den Betroffenen selber zusammengearbeitet. Und als Konsequenz oder als Frage, wo stehen wir jetzt, weil ich gesagt habe, Halbzeitstand, ist natürlich auch, dass durch unsere Öffentlichkeitsarbeit überhaupt auch erst für andere öffentlich geworden ist, wie gefährlich es ist, in Weimar als von der Polizei als links gelabelte Person herumzulaufen. Es kann passieren, dass allein deswegen man in Gewahrsam kommt und misshandelt wird und dann auf der Anklagebank sitzt, wenn man dazu Aussagen macht. Das heißt, im Prinzip hat unsere Öffentlichkeitsarbeit auch einen einschüchternden Faktor auf andere Menschen. So, das muss man sich auch vor Augen halten. Für die Betroffenen selber ist die Erfahrung gewesen, sie haben den Schritt gemacht, auch Strafantrag zu stellen gegen die Beamten. Dafür standen sie jetzt 2 Jahre lang unter der Gefahr einer Verurteilung, mussten selber auch dieses extrem belastende Verfahren durchmachen und mussten aber auch rund um dieses Verfahren immer wieder jetzt mit polizeilichen Einschüchterungen kämpfen. Unter anderem standen am 1., 2. und am 3. Verhandlungstag hier in Weimar, stand vor dem Elternhaus einer der Angeklagten immer ein Streifenwagen morgens vor Prozessbeginn. Dabei ist sie selber noch nicht mal mit ihr gemeldet. Das ist ein Faktor. Dann saß am 1. Verhandlungstag Polizei in Zivil mit im Saal, was sowohl für die Angeklagten als auch für das Publikum ein Einschüchterungsfaktor ist. Ein Zeuge aus dem Umfeld, der hier Angeklagten und der potenziell belastende Aussagen gegen die Beamten machen würde, wurde direkt vor seiner Zeugenvernahme vor dem Gericht von der Polizei kontrolliert, wegen Verdacht auf Drogen mitführen oder ähnliches. Ich weiß gar nicht, ihr könnt mich auch gerne ergänzen, was es noch so an Einschüchterungsmomenten gab. Es gab eine Ausstellung im Rahmen unserer Öffentlichkeitsarbeit von Weimar im April zu Polizeigewalt im Lichthaus. Da hat die Polizei im Vorfeld probiert, das Lichthaus insofern einzuschüchtern, dass gesagt wurde, so eine Ausstellung müsste angemeldet werden, öffentlich, was totaler Quatsch ist. Das war der erste Versuch. Die zweite Einschüchterungsmaßnahme war Polizeipräsenz bei der Ausstellungseröffnung, sowohl in Form von Streifenwagen als auch mit Polizisten direkt im Hof des Lichthauses. Also, wie ich eben schon gesagt habe, wir machen eigentlich eine sehr bürgerliche Arbeit, aber schon diese bürgerliche Arbeit steht die ganze Zeit unter so einem Gefühl von Kriminalisierung, was dann eben nicht mehr zum Gefühl wird, sondern zu einem Fakt, wenn hier Menschen allein dafür, dass sie irgendwie sich öffentlich gegen Polizeigewalt engagieren oder die eigene Betroffenheit dokumentieren lassen, dass sie dann noch strafrechtliche Konsequenzen zu fürchten haben. Ja.
Du hattest gesagt, dass die Soli-Gruppe dazu aufruft, dass Kontakt hergestellt wird, wenn auch in der Vergangenheit Fälle von Polizeiübergriffen, Polizeigewalt irgendwie passiert sind. Da würde ich noch ganz kurz darauf hinweisen, dass auf diesem, was wir als Was tun, wenn Weimar bezeichnen, ein Blatt, was einen darüber informiert, was einem hier passieren kann und wie man sich am besten sozusagen dagegen feilt juristisch, unten noch ein Kontakt mit drauf ist, wo man sich hinwenden kann, wenn dort was passiert. Dieses Blatt liegt dort hinten auf dem kleinen Tischchen auch mit drauf. Es ist auf jeden Fall offensichtlich sinnvoll, das in Weimar dabei zu haben, um sich vor solchen Gewahrsamnahmen und Übergriffen zu schützen. Ich würde gerne noch mal ganz kurz darauf zurückkommen. Du hattest vorhin davon gesprochen, dass der Dienst ja eine Fürsorgepflicht laut Aussage der Polizei dort erfüllt mit diesen Zeugenvorbereitungen. Das ist der Ralf Christen in dem Fall, oder?
Er ist Behördenleiter, ja.
Okay. Es gab einen THZ-Artikel im Sommer 2013, wo Ralf Christen drin zitiert wurde. Ich würde derartige Vorfälle nicht dulden und jeden Beamten, der sich nicht an Recht und Gesetz hält, zur Verantwortung ziehen, hat er damals gesagt. Was würde das jetzt aus eurer Sicht heute bedeuten?
Dass er ganz schön viel zu tun hat jetzt. Naja, also wenn man jemanden beim Wort nimmt, dann gehe ich mal davon aus, wenn er da der Zeitung nicht etwas erzählt hat, was nicht den Tatsachen entspricht, dann macht sich Herr Kirsten wahrscheinlich gerade sehr viel Gedanken darum, ob diese Schulungsmaßnahme in Ordnung ist, bespricht sich da wahrscheinlich mit seiner Aufsichtsbehörde, möglicherweise meldet das selber dahin, dass er Bedenken hat, dass das vielleicht nicht ganz in Ordnung ist. Reißt seine Dienstgruppen auseinander, verteilt seine Beamten auf andere Dienstgruppen, überlegt, ob er da disziplinarrechtliche und beamtenrechtliche Konsequenzen zieht. Aber da fährt wahrscheinlich kein Kollege mehr mit dem anderen auf Streife.
In einer perfekten Welt.
Vielleicht ist er auch gerade beim Mittagessen.
Das ist wahrscheinlich eher. Okay, gibt's Fragen?
Wie sieht es denn jetzt aus? Muss die Staatsanwaltschaft, also jetzt nach diesem Ergebnis des Verfahrens, muss jetzt die Ermittlungen zur Nachtgemachte 2012 nochmal neu aufnehmen? Oder kann sich die Staatsanwaltschaft jetzt aus der Affäre ziehen und sagen, das Ding ist jetzt beendet?
Soll ich? Also prinzipiell ist es so, wenn eine Staatsanwaltschaft oder ein Polizeibeamter Kenntnis davon erlangt, dass irgendeine Straftat begangen worden ist, dann muss sie Ermittlungen führen. Wenn sie nach einem bereits eingestellten Ermittlungsverfahren neue Erkenntnisse erlangt, die dazu führen, dass man das möglicherweise rechtlich doch anders bewerten müsste, muss die Staatsanwaltschaft die Ermittlungen wieder aufnehmen. Ich gehe davon aus, dass die Staatsanwaltschaft in diesem Verfahren am liebsten Ruhe walten lassen möchte und um Himmels Willen nie wieder was davon hören will. Rein rechtlich betrachtet müsste sie die Ermittlungen gegen die Polizeibeamten aus dieser Dienstschicht in dieser Nacht wieder aufnehmen, weil sich durch das Verfahren ergeben hat, dass unsere Mandantinnen und Mandanten nicht gelogen haben. Das heißt, sie sind in dieser Nacht von Polizeibeamten sowohl körperlich misshandelt worden, als auch erniedrigt worden, man kann nicht so kommen. Letztendlich muss die Staatsanwaltschaft die Ermittlungen wieder aufnehmen. Was das Ergebnis von solchen Ermittlungen dann am Ende zeitigt, weiß man nicht, aber letztendlich müsste sie nochmal gründlicher ermitteln. Wir machen uns nicht die Illusion, dass angesichts des Verhaltens der Staatsanwaltschaft in diesem Verfahren das wirklich so passiert. Ich habe da auch ein bisschen eine andere Einschätzung als Steffen Wittes, was die Zugänglichkeit der Staatsanwaltschaft hinsichtlich des Aufklärungswillens in diesem Verfahren angeht. Also in der Tat hat sich die Staatsanwaltschaft sich uns nicht in die Wege gestellt, auch das Gericht nicht. Das ist auf jeden Fall schon mal ganz gut gewesen und glaube ich aber auch Ausdruck von oder das Ergebnis von der Öffentlichkeitsarbeit, die da sehr viel gemacht worden ist, dass sich das nicht getraut wurde. Aber ich glaube auch, die haben geahnt, wohin die Reise geht in diesem Verfahren. Und die haben schon am Anfang gemerkt, dass das möglicherweise auch Reputationsverlust für das Gericht und für die Staatsanwaltschaft bedeutet, wenn man sich da auf die falsche Seite schlägt. Aber die haben auf jeden Fall, das hatte ich ja vorhin schon mal gesagt, das ist unsere Einschätzung, die Reißleine gezogen, um weitere Ermittlungen gegen die Polizeiinspektion in Weimar zu verhindern. Die hätte vielleicht noch mehr ausgewirkt. Frage nochmal abschließend zu beantworten. Klar, die müssen neu ermitteln, die werden auch entsprechende Aufnahmeanträge stellen, aber die Staatsanwaltschaft wird auch noch viel mehr zu tun haben, jetzt angesichts dieses Verfahrens, weil das Verfahren hinsichtlich der Beweisaufnahme noch weitere Straftaten von Polizeibeamten zutage gefordert hat, mitunter sogar auch Falschaussagedelikte, die jetzt erst in diesem Verfahren erstmals begangen worden sind, um andere Polizeibeamte zu decken oder um möglicherweise das eigene Vorbereitungsverhalten auch zu verschleiern. Da sind nachweislich Falschaussagen getätigt worden, wo wir auch die entsprechenden Strafanzeigen jetzt prüfen und erstatten werden. Ja, also letztendlich hat die Staatsanwaltschaft jetzt ein bisschen was zu tun. Freiwillig wird sie es wohl nicht machen. Nochmal ergänzend, es stand ja im Raum in diesem Verfahren, also einerseits noch zwei weitere sehr wichtige Polizeizeugen zu vernehmen, die wie gesagt, beachtlicherweise plötzlich krank waren oder in irgendwelche seltsamen Urlaube verschwunden ist, wo sie es nicht erklären konnten. Deren Zeugenvernehmung hätte möglicherweise nochmal zusätzliche Informationen gebracht, aber es stand auch weiterhin im Raum. Diese entsprechenden Anträge sind ja auch nochmal gestellt worden, Sachverständigengutachten durch die Gerichtsmedizin erstellen zu lassen, hinsichtlich der Verletzungen, die von der, wie sie schon mal als Hauptangeklagte bezeichnet worden ist, von der jungen Frau dokumentiert worden war, und nachweisen zu können durch ein gerichtsmedizinisches Gutachten, dass diese Verletzungen zum Zeitpunkt entstanden sein müssen, in dem sie sich in Gewahrsam befunden hat. Und damit sozusagen die Version der Polizeibeamten, die insbesondere auch gesagt haben, sie haben auf keinen Fall Verletzungen gesehen, die war unverletzt. Da gab es ja auch mindestens einen Polizeibeamten, der das sehr vehement von sich gegeben hat, dass solche Aussagen ja dann auch faktisch falsch waren. Und ich glaube, dass die Staatsanwaltschaft auch wollte, dass dieses Gutachten gar nicht mehr erstellt wird. Weil das Ergebnis wäre gewesen, nicht nur der Zweifel, der jetzt noch geäußert werden kann, ob denn das wirklich alles wahr ist oder nicht, aber dass man da zumindest nicht die Schuld beweisen könnte von hinsichtlich angeblicher Falschaussage, sondern durch dieses Gutachten wäre sogar bewiesen worden, dass die Polizeibeamten gelogen haben. Und wenn viele Beweise dafür, dass an vielen Stellen gelogen worden ist, aber dass auch noch bei dem Kern gelogen worden ist, nämlich gerade dieser Frage, hatte sie Verletzungen innerhalb des Gewahrsams erlitten, ja oder nein. Und dieses Ergebnis war vorherzusehen, dass das kommen würde durch ein gerichtsmedizinisches Gutachten, und das wurde jetzt verhindert.
Ich wüsste gerne von Ihnen, Herr Dittes, nochmal, was für Sie jetzt sozusagen die Konsequenzen aus Ihrer Beobachtung im Prozess sind. Also haben wir die ganze Problematik der Kontrolle von Polizeibeamten, die Polizei im Handel angesprochen. Sie sitzen ja selbst im Landtag, im Ausschuss, das Vorsitzende, wenn ich das richtig gesehen habe. Was können Sie sich vorstellen, was da jetzt für Sie sozusagen das Thema sein wird in der nächsten Zeit?
Es gibt so zwei Ebenen, und die Landesregierung und das Parlament wird sich früher oder später natürlich auch in diesem konkreten Fall, aber mehr noch mit den Konsequenzen beschäftigen müssen. Immer einen Punkt vorweg, sagen wir, das Interessante ist, wurde mal angesprochen, dass dieses Verfahren auch andere motiviert, jetzt praktisch sich an irgendwen zu wenden, erstmal und von den eigenen Erlebnissen in der Polizeiinspektion in Weimar zu berichten. Und das hat auch schon den Ministerpräsidenten erreicht. Er wird mittlerweile auch schon Schreiben einsender, wo darauf hingewiesen wird, hier läuft so ein Verfahren und wir haben ähnliche Erfahrungen und die Aufforderung an die Landesregierung, da doch etwas zu tun. Also insofern geht es um landespolitische Komponente. Erstens, das ist schon Teil des Koalitionsvertrages, dort genannt die Polizeivertrauensstelle. Bislang immer diskutiert worden als eine Stelle, wo sich Beamte, Betroffene von polizeilichen Maßnahmen auch hinwenden können, jenseits des Strafverfahrens, jenseits von Dienstaufsichtsverfahren, die Problemlagen beschreiben können, die dann zu einer unabhängigen Untersuchung führen können. Ich glaube, das Verfahren in Weimar führt dazu, dass wir intensiver darüber diskutieren müssen, welche Kompetenzen so eine Stelle tatsächlich hat. Das geht dann eben zu Ermittlungskompetenzen, Einsichtsrechten, Zeugenvernehmungskompetenzen. Ich glaube, die Erfahrung, die wir hier gesammelt haben, wird genau unabhängig von der Frage, die Vertrauensstelle wird es geben, davon gehe ich jetzt erstmal aus, die ist vereinbart. Aber unabhängig davon wird dieses Verfahren die Debatte um die Kompetenzen an der solchen Stelle einfach mit Verschärfung und Zuspitzen und Begründung schaffen. Das Zweite ist ein rein dienstrechtlich. Ich habe, kann ich auch sagen, heute früh im Gespräch mit dem Staatssekretär die Pressekonferenz heute hier nochmal angekündigt oder ihm dargestellt, auch das, was die unabhängige Untersuchungskommission hier feststellen wird, und ihm angekündigt, dass wir das dokumentiert auch der Landesregierung und dem Innenministerium übergeben und dann eben zur Lösung dieser strukturellen, systemischen Ursachen hier in der Polizeiinspektion in Weimar kommen müssen. Und das werden wir dann noch tun.
Wird es eine unabhängige Untersuchungskommission in Thüringen geben?
Es wird definitiv diese Vertrauensstelle geben, wo sich Menschen auch hinwenden können. Die muss unabhängig sein von der Polizei, offen ist, welche Kompetenzen die haben wird. Also ob die beispielsweise Zeugen vernehmen kann und Akteneinsicht nehmen kann, das sind durchaus rechtliche Fragen, die wir erörtern müssen. Aber eine solche Vertrauensstelle oder Polizeibeschwerdestelle, wie sie in Sachsen-Anhalt wird es in dem Fall geben.
Richten Sie dann auch nicht nur an Polizeibeamte?
Bitte?
Richten Sie dann auch nicht nur an Polizeibeamte?
Nein, auch für Betroffene, also insbesondere für Betroffene polizeiliche Maßnahmen, die sich zu Unrecht behandelt fühlen, begründet oder unbegründet erstmal, das haben wir eine sehr subjektive Sicht, die aber davor zurückschrecken, beispielsweise vor das Verwaltungsgericht zu gehen, einen Rechtsanwalt zu beauftragen, eine Strafanzeige zu erstatten, aber eine Klärung herbeiführen wollen. Im Prinzip im Sinne, die ihr Recht auch durchsetzen wollen. Wir brauchen aber deswegen auch eine Öffnung für Polizeibeamte selbst. Ja, auch ein Stück weit, wir nennen das immer so eine Fehlerkultur innerhalb der Thüringer Polizei. Wir müssen diesen nach wie vor vorhandenen Korpsgeist oder diese Mauer des Schweigens durchbrechen. Ich bin mir sicher, dass es in der Polizei auch viele Beamte gibt, die rechtswidriges Handeln von Kollegen in Einzelfällen beobachten und nicht tolerieren, aber möglicherweise nicht den Mut haben, genau das zu thematisieren, auch gegenüber Kollegen. Und die brauchen natürlich auch eine Anlaufstelle und die möchten wir in dieser Form auch für diese Kollegen nutzen, aber auch für innerdienstliche Probleme. Ich will das auch in einem Beispiel mal begründen, warum das so notwendig ist. Einige mögen sich vielleicht erinnern, nach einer Demonstration, nach einem Pfefferspray-Einsatz bei einer Demonstration in Berlin war eine halbe Woche danach die Radiomeldung nicht dieser unverhältnismäßig und dann rechtswidriger Einsatz, sondern die Radiomeldung hatte zum Gegenstand, dass ein Polizeibeamter einen anderen Polizeibeamten angezeigt hat. Das heißt, das ist eigentlich etwas rechtlich vollkommen Normales und eigentlich Notwendiges, aber es ist in unserer Vorstellung doch eher etwas Ungewöhnliches und Unvorstellbares und wird in dem Fall tatsächlich auch zur Meldung. Und für solche Fälle brauchen wir möglicherweise auch eine Struktur, die das auffängt.
Wenn man vielleicht, ich erlaube mir jetzt mal zu ergänzen zu dem Fall, also dass es insgesamt 5 Polizeibeamte waren, die in Zivil an der 1. Mai-Demo unterwegs waren, verletzt wurden, Pfefferspray und Faustschläge. Und das danach eingeleitete Ermittlungsverfahren endete im Leeren, weil keine Täter ermittelt werden konnten. Da ist dann die Frage, inwiefern eine unabhängige Untersuchungsstelle oder so tatsächlich den Menschen dann das Gefühl gibt, dass das Konsequenzen haben wird, wenn man sich an irgendwen wendet oder so.
Dann wüsste ich noch gerne von der Verteidigung vielleicht, was jetzt die konkreten Schäle sind in der weiteren juristischen Auseinandersetzung. Die Wiederaufnahme des Verfahrens steht auf dem Programm. Gibt es noch mehr?
Naja, also grundsätzlich ist es jetzt erstmal so, dass wir natürlich so eine Liste haben an Ideen oder Prüfungsschritten, was wir uns genau nochmal angucken wollen. Da steht A im Raum die Wiederaufnahme des Verfahrens gegen die Polizeibeamten. Dann haben wir ja im Rahmen dieses Verfahrens zutage gefördert, dass wir hier, ähnlich wie die unabhängige Untersuchungskommission, von der Freiheitsberaubung eigentlich ausgehen. Was man auch nochmal nachprüfen müsste, wären Aussagedelikte. Das werden wir uns auch nochmal ganz genau angucken, welche Polizeibeamten da auf zum Beispiel explizite Fragen nach Dienstverrichtung, Vorbereitung etc. Möglicherweise nicht die Wahrheit gesagt haben und wie weit sich das auch anhand der Gerichtsprotokolle, die uns nicht vorliegen, dokumentierbar ist. Dann kommen die beamtenrechtlichen, dienstrechtlichen Konsequenzen, die wir natürlich nur anregen können, dass die gezogen werden. Das heißt, wir werden prüfen, ob wir Dienstaufsichtsbeschwerden einreichen. Und wir haben heute früh gerade Schadensersatz geltend gemacht für unsere Mandanten wegen dieser Freiheitsberaubung, also zumindest im rechtswidrigen Gewahrsam und der Behandlung, die da nachweislich zutage getreten ist.
Diese Liste der Überlegungen ist übrigens auch aus der Pressemitteilung der Verteidigung, die sich auch dort hinten befindet, zu ersehen.
Das sind aber halt nur angerissene Erwägungen, also konkreten Zahlen, gegen welche Beamte oder wie viele Beamte die sozusagen eigentlich planen, nochmal Strafanzeigen zu erstatten, ist ja auch schon genannt. Da kann auch mal der eine oder andere dazukommen, je nachdem, dass die Sitzungsprotokolle uns da auch nochmal dokumentiert übergeben, damit wir sie sozusagen beweiskräftig halt irgendwie auch mal entsprechende Strafanzeigen erstatten können. Und das ist die eine Baustelle. Die andere Baustelle ist die, die Nachbearbeitung in im Hinblick auf unsere Mandantinnen und Mandanten, was sozusagen das in Anführungsstrichen jetzt, wenn ich es mal das Reinwaschen aus polizeilichen Datenbanken und sowas angeht, weil das ist ein Riesenaufwand, die Beamte aus erkennungsdienstlich erhobene Datenbanken rauszuholen, sie aus den polizeilichen Datenbanken in die Verfolgungsverwaltung rauszuholen, also all das, wo die Datenkrake der polizeilichen Datenbanken auf die zugegriffen haben, das überall in alle möglichen Datenbanken eingespeist haben, BKA-Dateien, LKA-Dateien, wo sie jetzt gewaltiger links oder wie auch immer halt irgendwie abgespeichert worden sind. Das alles nur aufgrund dieses einen Vorfalls mit rechtswidriger Freiheitsentziehung die ganze Nacht über mit rechtswidrigen Durchsuchungen an und dran. Das ist ein riesen Potpourri, wo jetzt sozusagen aufgeräumt werden muss, was sicherlich auch noch lange dauert, bis die Mandantinnen und Mandanten von diesem Vorwurf vollständig rehabilitiert sind. Also das wird alles noch ein bisschen dauern, bis das irgendwann soweit ist. Insbesondere dann natürlich auch die Kompensationszahlung hinsichtlich der Schmerzensgeldansprüche. Vielleicht muss man da auch in den Rechtsstreit. Das würden wir sogar schon begrüßen, weil das nochmal eine weitere Möglichkeit ist, entsprechende Zeugen zu vernehmen und nochmal weiterhin in den Akt zu rühren und weiter Dinge rauszukriegen. Aber es sind jetzt lange und steinige Wege, und da sind wir auch in der Halbzeit, auch juristisch sind wir in der Halbzeit, das Ganze aufzuarbeiten, was in dieser Nacht da passiert ist.
Und es gibt natürlich noch so ein paar Baustellen, so die wo wir auch noch ein bisschen Aufklärungsarbeit leisten müssen. Also es ist ja in diesem ganzen Verfahren nicht einmal konkret gesagt worden, wo sich zum Beispiel diese Fotos befinden, die in dieser Nacht von unseren Mandanten gemacht worden sind. Also ein Zeuge sagte ja am 19. war das. Er meine, die seien mit einer Privatkamera eines anderen Beamten angefertigt worden. Also wo sind diese Fotos? Wo werden die gespeichert? Da gibt es drüber keine Protokolle. Ich denke, das ist auch nochmal eine spannende Frage für den Datenschutzbeauftragten, der ja in Thüringen sehr engagiert ist.
Gibt es noch weitere Fragen? Dann würde ich mal zusammenfassen, dass es wurde jetzt mehrfach gesagt, wir sind irgendwie auf der Halbzeit. Die Soli-Gruppe sagt, das ist irgendwie, wir haben hier nicht gewonnen, das ist kein Sieg. Wir müssen weitermachen in verschiedene Richtungen. Die Verteidigung sagt, da kommt noch einiges auf uns zu. Die unabhängige Untersuchungskommission wird auch noch einen Bericht dazu verfassen. Es geht also weiter im Thema Weimar im April. Ich lege dort hinten auf diesen Tisch mal ein leeres Blatt, wo ihr eure E-Mail-Adressen eintragen könnt oder Telefonnummern, wenn dort sich was bewegt, dass ihr da weiter darüber informiert werdet. Ja, ansonsten herzlichen Dank.